Ihr hört mich? Wunderbar. Ihr wart ja alle mal Kinder, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr vielleicht so Lausbuben wart wie ich, oder, dann ist euch bestimmt mal irgendwas Blödes passiert. Irgendein, was weiß ich, habt was angestellt, oder meistens sind es ja auch komische Missgeschicke, ja, dass man halt diesen gewaltigen Torhammer, dass der halt das Tor doch ein bisschen verfehlt und der Ball halt dann beim Nachbarn in der Scheibe hängt. Oder dass, was weiß ich, ihr in der Küche was machen wolltet und es fällt euch halt die Packung Mehl runter und das sieht entsprechend aus. Und also ich komme noch aus einer Generation, vielleicht jetzt nicht speziell meine Eltern, aber aus einer Generation, da hieß es dann, wart mal, bis der Papa heimkommt. Ja? Wart mal, bis die Mama das mitkriegt. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das, was das für ein Gefühl ist, diese Zeit dahin, möglichst lange weg oder möglichst schnell, dass es vorbei ist. Wird der Papa enttäuscht sein? Wird er uns, ja, wird er mich bestrafen? Ist er enttäuscht von mir? Was auch immer. Und ich möchte euch heute Morgen mit euch eine Geschichte aus der Bibel teilen. Eigentlich erzähle ich sie bloß nach. Und ihr hofft, ihr seht mir das nach. Aber ich hatte das auf dem Herzen, dass wir das heute Morgen tun. Weil da geht es um einen Menschen, dem auch sowas passiert ist. Nur natürlich in einer ganz anderen Dimension noch. Wir haben gerade vorhin im zweiten Chorus gesungen, selbst wenn die Welt vor unseren Augen zusammenbricht. Und genau das ist dem passiert. Der hat sich wirklich, dem sein ganzes Leben war im Prinzip kaputt durch das, was ihm hier geschehen ist. Und ich möchte es auch nicht die ganze Geschichte in der Bibel vorlesen, weil das ist eine längere Passage, aber ich werde einfach im Lauf der Predigt auch auf diese Dinge zurückkommen. Ihr kennt es sowieso, ihr kennt alle die Bibel. Ich spanne euch auch nicht länger auf die Folter, es geht um den Petrus. Und ich möchte mal dich bitten, Nils, dass du die letzte Passage einfach lesen von dieser Begebenheit. Aber wie gesagt, den Vorspann, den kriegt ihr dann auch noch mit. Also nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Und da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Seit ich diese Geschichte kenne, und ich kenne sie, glaube ich, schon lange, und wenn ich sie immer wieder lese, bewegt sie mich. Und vor allem dieser eine Satz, dieser letzte Satz von Petrus. Du weißt alles, Herr. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Warum habe ich selber diesen Satz schon hunderte oder tausende Male gebetet? Habe ihn zu Gott geschrien, geflüstert, in welcher Form auch immer. Weil ich so viel selber von mir in dieser Geschichte drin sehe. Weil da liegt irgendwie für mich diese ganze Diskrepanz von unserem Leben als Christ drin, diese Unvollkommenheit unseres Seins, von dem Anspruch, den wir haben an uns und was wir wirklich umsetzen, von Träumen und was wir daraus machen, von guten Vorsätzen und wie wir es doch am Ende nicht konsequent durchziehen, von der Bibel, die wir lesen und von dem, wie wir im Alltag leben. Wir wissen um die Realität Gottes, und trotzdem sind wir oft so schwach in unserem Vertrauen zu ihm. Und ich will einfach heute Morgen versuchen, anhand von der Person von Petrus zu verstehen, wie wir ticken, wie ich ticke und aber auch ganz besonders, wie unser Herr Jesus mit uns umgeht. Und ihr werdet es merken, das ist, glaube ich, in erster Linie eine Predigt an mich, aber ich erlaube euch gern, dass ihr zuhört und vielleicht trifft es ja den einen oder anderen von euch auch. Natürlich hat diese Begebenheit eine Vorgeschichte und das war ja erst jetzt wenige Tage her. Da ist der Lebenstraum von diesem Petrus komplett zerplatzt. Der war nämlich ein Fischer der war berufen, war begeistert von Jesus, hat sein ganzes Leben aufgegeben. Der ist nur noch Jesus nachgefolgt. Er hat aufs Engste mit Jesus zusammengelebt. Er hat erlebt, wie Zeichen und Wunder geschehen und nicht nur das, er war Teil davon. Der durfte das Brot ausbrechen und es hat sich vermehrt in seinen Händen. Er war der Erste, der begriffen hat, wer Jesus überhaupt ist, nämlich dieser, ja, der sagte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war dieser Felsenmann, dieser, ja, auf den Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Jesus wollte ihm die Schlüssel des Himmelreichs geben und seine Perspektiven waren wirklich großartig. Und so hätte es ja auch für ihn weitergehen können. Und dann kommt diese Begebenheit, die den Petrus völlig aus der Bahn wirft, die seinen Traum zerplatzen lässt, die alles, wirklich alles in Frage stellt, der die Welt nicht mehr versteht und der sich vor allem auch selber nicht mehr versteht. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Und was macht er jetzt mit diesem Scherbenhaufen von seinem Leben? Er zieht sich zurück, nämlich dahin, auf den sicheren Boden, das, was er kennt. Der geht wieder fischen. Und jetzt kommt es genau zu dieser Begegnung, die wir gerade gelesen haben, beziehungsweise die noch ein bisschen eine Vorgeschichte hat. Weil wie schon ganz am Anfang von der Geschichte, also von Petrus' Geschichte, war er halt wieder mal draußen und sie haben die ganze Nacht gearbeitet und es kam halt einfach kein Fisch ins Netz. Und dann zum Morgengrauen sehen sie, da steht ein Mann am Ufer und er ruft ihnen zu, werft mal das Netz auf der rechten Seite raus. Und als sie das machen, ja, schaffen sie es nicht mehr, die Netze einzuholen, weil da so viele Fische drin sind. Und dem Johannes, dem wird sofort klar, wenn jemand sowas sagt und das passiert, dann muss das da draußen Jesus sein. Und er hat dem Petrus gesagt, du, das ist der Herr, das ist Jesus. Und der Petrus, wie vom Blitz getroffen, der springt ins Wasser und schwimmt so schnell er kann zu Jesus. Sozial war das nicht, weil die anderen mussten jetzt den Job fertig machen. Aber das war halt so, wenn der Petrus Jesus gesehen hat, dann konnte er sich einfach nicht zurückhalten. Und jetzt hatte Jesus Frühstück gemacht schon, also die vielen Fische, die sie gefangen haben, die wären an dem Stelle nicht notwendig gewesen. Und dann gab es gebratenen Fisch und Brot. Und dann kommt es zu dieser Begebenheit, die wir gerade gelesen haben. Ich weiß nicht genau, das waren jetzt, glaube ich, 7 Jünger, wenn ich es richtig gezählt habe, die da zusammensaßen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in der Runde passiert ist oder ob Jesus den Petrus auf die Seite genommen hat und sie in 4-Augen-Gespräch geführt haben und ein bisschen gelaufen sind. Jedenfalls stellt er ihm genau diese Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und um das zu verstehen, was da eigentlich zwischen Jesus und Petrus passiert in dem Moment, müssen wir mal kurz zurückblenden, weil der Petrus war, das kann man glaube ich schon so behaupten, einer der Lieblingsjünger von Jesus. Der war immer impulsiv, total hingegeben an Jesus. Der war derjenige, der sich getraut hat, mitten im Sturm den Fuß rauszusetzen, aufs Wasser. Die anderen waren in der scheinbaren Sicherheit vom Boot, der hat sich das getraut. Der war so ein Macher, so eine Führungspersönlichkeit, derjenige, der immer vorne wegging. Der war total von sich überzeugt und er war sich sicher, dass er durch dick und dünn mit Jesus gehen würde. Egal was kommt, egal wenn die Welt zusammenbricht, wurscht, ich lauf diesen Weg mit dir, Jesus. Und deswegen war er auch komplett irritiert, als Jesus zu ihm gesagt hat oder zu seinen Jüngern gesagt hat, auch wenn sich alle von dir abwenden. Nee, als er sagte, dass sich alle von ihm abwenden würden, dann sagt der Petrus, nee, also ich weiß ja nicht, was mit den anderen ist, aber wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Und er sagt das noch deutlicher, heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht zu kennen. Jesus, nee, nie im Leben, das wird nicht passieren. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, sagte er, ich werde dich niemals verleugnen. Und das haben auch die anderen gesagt. Also das war jetzt, er war da jetzt nicht allein damit. Es konnte sich einfach niemand vorstellen. Ich meine, die haben 3 Jahre mit Jesus gelebt. Sie haben erfahren, was das bedeutet. Es war undenkbar, dass das irgendwie enden sollte oder dass das irgendwie anders werden sollte. Und schon bei der Festnahme von Jesus hat er ja gezeigt, dass er wirklich bereit war, auch für Jesus zu kämpfen. Ja, der hat mal schnell das Schwert genommen und dem Soldaten das Ohr abgehauen. Das war zwar keine Glanzleistung, aber er war immerhin fest entschlossen, bei Jesus zu bleiben, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Und er war ja mit Johannes der Einzige, der dann auch mitgegangen ist. Die anderen sind ja schon längst abgehauen, als Jesus festgenommen wurde. Er war der Einzige, der mitgegangen ist. Aber jetzt nimmt das Ganze eben einen verhängnisvollen Lauf, weil es ist da im Hof und da ist ein brennendes Feuer, weil es wahrscheinlich kalt war einfach abends. Und dann sagt die Frau zu ihm, ob er nicht auch zu diesem Jesus da gehört. Und jetzt trauen wir unseren Ohren kaum, wenn der Petrus sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Das war nicht der Pilatus, vor dem er hier stand. Der hätte ihn ja auch festnehmen lassen können. Das war einfach eine einfache Magd, sagt die Bibel. Und er sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Es dauert nicht lang, da kommt ein anderer und sagt, hey, du bist doch auch einer von denen hier. Ich habe euch doch gesehen hier in der Stadt und ihr seid doch immer mit Jesus da durch die Gegend gezogen. Da antwortete Petrus genauso erstaunlich, das stimmt nicht. Verteidigt sich Petrus. Und kurze Zeit später kommt ein dritter und sagt, hey, du bist doch auch aus Galiläa, man hört es doch an deinem Dialekt, so wie bei mir das Schwäbische durchkommt. Du gehörst doch bestimmt auch zu diesem Jesus. Und jetzt sind ihm wirklich die Sicherungen durchgebrannt, dem Petrus, der sagt, er hat komplett die Kontrolle verloren und sagt, er begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Das ist noch nicht lang her, da war er bereit, für Jesus zu sterben. Und das hat er ernst gemeint. Ich will ihm das nicht unterstellen, dass es nicht so wäre. Und jetzt kam das ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Und während er so redet, hört er den Hahn krähen. Und er erinnert sich an die Worte von Jesus. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Petrus vorging? Der war so erschrocken, der war beschämt, der war enttäuscht über sich selber. Das war mit Sicherheit der tiefste Punkt in seinem Leben. Der hat seinen Herrn, seinen Meister, den er so verehrt hat, den er geliebt hat, von ganzem Herzen, für den er sterben wollte, den hat er verleugnet. Petrus, ich kann dich nicht verstehen. Wie konntest du bloß deinen Herrn verleugnen? Du hast doch so viel mit ihm erlebt. Du wusstest doch genau, wer er ist. Wie konntest du schwören, dass du ihn nicht kennst? Petrus, ich verstehe dich nicht. Verstehen wir Petrus wirklich nicht? Bist du dir so sicher, bin ich mir so sicher, dass ich anders reagiert hätte? Ich meine, wer von uns kennt nicht die Situation, wenn wir zu feige sind, den Mund aufzumachen? Oder wenn wir unachtsam sind, vielleicht müde, abgelenkt, morgens vergessen haben, uns anzuziehen, sprich unsere Waffenrüstung nicht anhaben. Und plötzlich finden wir uns irgendwie in einer Situation wieder oder in einer Sünde, wo wir immer gedacht haben, das wird uns nie mehr passieren. Das haben wir hinter uns, das haben wir erledigt. Und wie oft müssen wir sagen, das, was auch im Römerbrief der Paulus schreibt, jetzt hoffe ich, dass das da funktioniert, wo muss ich hin? Zu dir? Anschalten noch? Okay, das auch noch. Dann jetzt geht vielleicht mehr. So, wunderbar. Der Paulus schreibt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das, was ich nicht will, das tue ich. Petrus war nicht feige, seine Überzeugung war tatsächlich echt. Er wollte mit Jesus gehen, aber dann hat er leider versagt. Und ich denke, der Petrus musste in der Situation auch noch eine Lektion lernen, die er für seinen späteren Dienst gebraucht hat. Wir sehen das deswegen, weil Paulus formuliert es auch so, wer also meint, der stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und auch für uns, für mich heißt es, ich kann mir meines Glaubens nicht so sicher sein oder mir nichts darauf einbilden, sondern ich bin mir bewusst, dass ich genauso fallen kann. Und zwar in einer verheerenden und in einer unvorstellbaren Weise. Wenn es einem Petrus passieren konnte, der Jesus 3 Jahre lang von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, dann will ich nicht behaupten, dass mir das nicht passieren kann. Und der Petrus, der war jetzt nach dieser Verleugnung komplett zerrissen. Der hat bitterlich geweint, haben wir gelesen. Sein Treuebruch hat ihm von Herzen leid getan. Aber jetzt stirbt Jesus. Jetzt ist es aus und vorbei. Er hat gar keine Chance mehr, das wieder gut zu machen. Egal wie es ihm leid tat. Tiefe Depression. Den anderen hat er nicht mal in die Augen gucken können. Und dann wird ihm berichtet von ein paar Frauen, dass das Grab leer ist. Stellt euch mal vor, was das bei ihm bewirkt. Der rennt selber los und guckt und überzeugt sich, dass das wirklich so ist. Gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Kann ich doch noch mal mit Jesus sprechen? Kann ich ihn doch noch um Vergebung bitten? Und dann zeigt sich der Auferstandene Jesus seinen Jüngern. Und jetzt wissen sie tatsächlich, er lebt. Und gleichzeitig wächst in Petrus die Angst. Will denn Jesus von mir überhaupt noch was wissen? Nach dem, was ich getan habe. Und dann kommt zu dieser Begebenheit, ich springe ein bisschen hin und her, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Kommt zu dieser Begebenheit am See Genezareth, als sie mit ihren Booten zum Fischen rausgefahren sind. Und der Petrus, wie gesagt, der hat gesehen, jetzt da ist Jesus, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich muss das jetzt hinter mich bringen, ich muss wissen, wo ich dran bin. Ich kann so nicht leben. Egal, wie es rauskommt, egal, wie enttäuscht Jesus sein mag oder was die Konsequenz daraus sein muss, ich muss es klären. Er muss unbedingt wissen, wo er dran ist. Und wie reagiert jetzt Jesus? Der begegnet dem Petrus null mit Vorwürfen, weil Grund dazu hätte er garantiert gehabt. Er hätte ihn fragen können, hey, warum hast du mich verraten? Tust du das nochmal? Kann ich mich darauf verlassen, dass es nicht wieder vorkommt? Welche Garantie kannst du mir geben? Petrus, glaubst du überhaupt noch an mich? Petrus, warst du nicht lang genug mit mir zusammen? Petrus, befolgst du meine Gebote? Petrus, wie konntest du bloß? Das hat er sich ja selber schon 100-mal gefragt. Das hätte Jesus nicht sagen müssen. Aber nichts von alledem. Er fragt nur, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und ich fand es interessant, ich habe das nochmal nachgeguckt. Jesus spricht ihn hier an mit Simon, Sohn des Johannes. Das hat er nur ein einziges Mal vorher gemacht. Und das war nämlich bei der allerersten Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Und dann hat er ihm ja später einen neuen Namen gegeben. Ihr wisst es, Petrus, der Fels, der Mann, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Aber jetzt sagt er wieder Simon, Sohn des Johannes. Alles nochmal zurück auf Anfang. Dein Amt und das, was irgendwie mal sein wird oder war, vergiss das alles, zurück auf Anfang. Simon, Sohn von Johannes. Wir müssen nochmal einen Neuanfang miteinander machen. Wir müssen nochmal ganz zurück, dort, wo es begonnen hat. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Warum fragt Jesus so? Ich meine, kennt er den Petrus nicht? Ich meine, der weiß doch eh alles. Warum überhaupt diese Frage? Jesus fragt nicht wegen sich, weil er es nicht wüsste, sondern der fragt wegen Petrus. Er will ihm die Gelegenheit geben, von seiner Schuld frei zu werden. Er bringt die Schuld zur Sprache, ohne dass er sie tatsächlich anspricht. Und er tut es auf so eine feinfühlige Weise, finde ich, wie man sich nur wünschen kann, dass jemand mit einem umgeht, wenn man selber einen Fehler gemacht hat. Der war doch weit genug am Boden, der hat doch keine Vorwürfe mehr gebraucht. Und Petrus antwortet ganz zaghaft. Nicht mehr dieser selbstsichere Mann, dieser Hau drauf, den wir so gut kennen aus der Bibel. Weil dieser schreckliche Verrat, der hat ihn wirklich zerschlagen innerlich. Er geht gar nicht drauf ein, ob er ihn jetzt mehr liebt als die anderen und hin und her. Früher hätte er vielleicht da angefangen zu diskutieren und ich bin der Größte und ich liebe Jesus mehr als die anderen. Er sagt einfach nur, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es tut mir leid, ich kann dir das nicht beweisen. Ich habe dermaßen versagt, dass ich bloß hoffen kann, dass du mir glaubst und dass du in mein Herz sehen kannst. Aber eben, Petrus kann keine Beweise vorbringen. Er kann nur sagen, Jesus, du weißt doch alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Ob ich die Liebe habe als die anderen, ist mir nicht wichtig. Ich kann das nicht beurteilen. Aber eins weiß ich ganz, ganz sicher, ich habe dich lieb. Und Jesus wollte ja nicht in den Wunden von Petrus rumstochern. Der wollte ihn heilen, er wollte seine Wunden verbinden. Er wollte ihn aufrichten und ermutigen. Und Jesus praktiziert hier mit Petrus das, was der später in im ersten Petrusbrief selber schreibt. Und er kann da jetzt, wenn er das schreibt, aus eigener Erfahrung sprechen. Vor allem, habe ich den da drauf? Nein, ich glaube nicht. Vor allem, lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Jesus stellt Petrus nicht bloß. Er wusste um die tiefe Reue von Petrus. Es geht ihm nicht darum, dass er ihn lächerlich macht oder ihn irgendwie runterzieht. Er möchte ihm vergeben. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Gott hat uns zuerst geliebt. Er möchte uns unser Versagen vergeben. Aber wir müssen uns Gott öffnen. Wir müssen schon ehrlich sein. Wir müssen bereit sein. Ich muss bereit sein, meine Schuld, meine Sünde einzugestehen und nicht sie irgendwie wegzudiskutieren oder zu entschuldigen. Gott wird sie mir nie unter die Nase reiben, sondern er wird mir die Sünde vergeben. Wie es heißt, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und jetzt fragt Jesus zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Offenbar interessiert ihn bloß das eine. Liebst du mich? Er fragt ihn nicht nach seinen guten Werken, ob er genug in den Schriften gelesen hat, ob seine Gebetszeiten eingehalten hat. Er macht keinen Bibeltest mit ihm. Jesus interessiert einzig und allein eines. Liebst du mich? Und Petrus, was soll er denn sagen? Der konnte ja seine Antwort nur wiederholen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und jetzt überträgt ihm Jesus die große Verantwortung, da will ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen, für diese heranwachsende Gemeinde, sagt er, hüte meine Schafe. Aber für den Dienst, den Jesus hier dem Petrus übergibt, nämlich der Eckpfeiler der Gemeinde zu sein, da braucht es keine herausragende Qualifikation. Der war kein studierter Theologe, der musste nicht seine Gebetszeiten nachweisen, aber ein einziges ist unabdingbar für die Nachfolge von Jesus und für jeden Dienst, die Liebe zu Jesus. Und Petrus kann nichts vorweisen, der hat keine Qualifikation. Und wenn er welche gehabt hätte, dann wäre sie spätestens jetzt absolut nichts mehr wert, durch das, was ihm passiert ist. Aber was Petrus sich in seinem Herzen bewahrt hat, trotz aller schlimmen Verleugnung, war die Liebe zu Jesus. Trotzdem er Jesus verleugnet hat, liebt er ihn über alles. Und jetzt will er Jesus zum dritten Mal von Petrus wissen, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Dreimal hat er ihn verleugnet. Und dreimal gibt ihm Jesus die Gelegenheit, dass er seiner Verleugnung diese Liebesbeziehung gegenüberstellen kann. Aber klar, Petrus wurde traurig. Er dachte wohl, Jesus glaubt ihm nicht. Er antwortet fast verzweifelt. Vielleicht hat er sogar rausgeschrien, Herr, du weißt doch alles. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Glaub mir doch, Jesus. Du weißt um meine Verfehlungen und ich weiß sie auch. Du kennst meine Abgründe in mir. Du kennst aber auch meine Liebe zu dir. Du weißt alles, Herr. Du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Du weißt, dass in mir keine Zweifel an deiner Existenz sind und an deiner Größe. Herr, du weißt, wie sehr ich mir wünsche, dass du mehr in mir wirken kannst, dass du mehr durch mich wirken kannst. Jesus, du weißt, ich lese dein Wort und ich sehe darin, was alles möglich ist, aber oft bin ich so schwach, mich wirklich mit voller Kraft danach auszustrecken. Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich keinen größeren Wunsch habe, als dir zu gefallen in meinem ganzen Leben und dass ich den Wunsch habe, dir zu dienen. Du siehst in mein Herz, du weißt, dass ich deine Vollmacht erleben will, dass ich deine Herrlichkeit sehen will. Du kennst den tiefen Wunsch meines Herzens, dass mein Umfeld, mein Arbeitsplatz, mein Ort hier Bad Säckingen, dass unser Land, in unserem Land Menschen dich finden, dass sie geheilt werden, freigesetzt, von der Macht des Satans loswerden. Jesus, du hast diese Sehnsucht in mich gelegt. Das ist ja nichts, was ich produziere. Du weißt alles, Herr. Du kennst meine Hilflosigkeit, meine Ohnmacht, meine Müdigkeit, meine Bequemlichkeit. Du weißt, dass ich das nicht will. Und du siehst den Widerspruch, der in mir selber ist darüber, zwischen meinen Träumen und meinem Verhalten. Du weißt, dass ich mich oft selber nicht verstehe. Dass ich mich manchmal über mich selber schämen muss. Du weißt, wie sehr ich die Zeit in deiner Gegenwart brauche und wie armselig manchmal mein Bemühen ist, deine Gegenwart zu suchen. Herr, ich bin so zerrissen, so verwirrt, so planlos. Herr, da ist nichts, auf was ich vor dir stolz sein könnte. Das Einzige, was übrig bleibt, ganz am Ende, ist meine Liebe zu dir. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Jesus kennt mein Herz. Und er kennt nicht nur die schlechten Dinge, sondern er kennt genauso die guten Dinge, er kennt die Liebe. Er sieht, wonach ich mich sehne. Und wir haben es am Beispiel von Petrus gesehen, er ist derjenige, der darauf reagiert. Du weißt alles, Herr. Und wir wollen nachher gemeinsam das Abendmahl feiern. Du kannst es ausmachen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich würde euch gern noch für euch beten heute Morgen. Und vielleicht können wir mal aufstehen. Kannst du vielleicht kommen und gleich ein bisschen begleiten? Dankeschön. Ich kenne ja deine persönliche Situation null, überhaupt nicht. Und ich muss die auch überhaupt nicht kennen, weil Gott kennt sie. Vielleicht hast du schon vor ganz langer Zeit diese intime Beziehung zu Jesus verloren. Vielleicht bist du müde geworden auf dem Weg. Vielleicht sind deine Gebete nicht erhört worden. Du hast nachgelassen, Gottes Gegenwart zu suchen. Vielleicht lebst du eigentlich gar nicht mehr mit ihm. Und jetzt fragst du dich, kann das überhaupt wieder werden? Was denkt denn Jesus über mein Versagen? Glaub mir, er will nur eins von dir hören. Du weißt, dass ich dich liebe. Und vielleicht hast du dich auch irgendwo versündigt. Vielleicht traust du dich kaum noch zu glauben, dass Jesus überhaupt noch was von dir wissen will. Er will was von dir wissen. Nur das eine, dass du ihn noch lieb hast. Und vielleicht hast du heute Morgen überhaupt zum allerersten Mal gehört, dass es da einen liebevollen und vergebenden Gott gibt, der deine Sünden vergeben will, der deine Vergangenheit heilen will. Oder konntest du dich bisher einfach nicht entschließen, diesen Schritt auch zu gehen, dein Leben wirklich Gott anzuvertrauen? Dann ist auch jetzt dazu Gelegenheit. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mal alle eure Augen schließt. Ich finde das sehr wichtig, weil ich möchte für euch beten. Aber das ist ein intimer Moment und es geht auch niemandem anderen was an. Und so möchte ich dich wirklich herausfordern. Ich weiß, wie das ist, wenn man dort steht und da vorne sagt jemand, zeig doch mal an, dass du hilfsbedürftig bist. Deswegen bitte ich euch, dass ihr eure Augen geschlossen haltet. Aber ich möchte euch wirklich fragen, darf ich für jemanden beten, den irgendwie dieses Anliegen trifft, in irgendeiner Form, was ich gerade gesagt habe? Dann möchte ich das sehr, sehr gerne tun. Und ich werde euch auch nicht vorrufen oder euch irgendwie hier bloßstellen, Es geht einfach darum, zwischen dir und Jesus, dass du ihm sagst, dass du ihn lieb hast. Dankeschön für eure Hände. Jesus, ich danke dir. Es ist überwältigend, deine Liebe zu uns zu sehen. Das ist gar nicht fassbar. Und Herr, du kennst jeden, der heute Morgen das bekundet hat, dass er deine Hilfe braucht und dass er zu dir zurück will oder von dir Vergebung braucht oder was auch immer. Herr, und ich möchte all diese Personen jetzt segnen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du dich persönlich in ihrem Herzen neu manifestierst, Herr. Weil du sagst, du willst nichts mehr von uns wissen, als dass wir dich lieben. Und es bedeutet nicht, dass das alles ist, was wir brauchen, weil du wirst, wenn wir das sagen, auch mit uns weitergehen. Du wirst mit uns Dinge aufarbeiten, heilen und so weiter. Aber die Basis ist doch, dass wir dich lieben. Und ich bitte dich für diese Personen, Herr, die heute Morgen sich dir anvertrauen und sagen, Herr, hilf mir, ich komme zurück zu dir, ich habe versagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt oder ich bin lau geworden in meiner Beziehung. Ich habe es einfach schleifen lassen und gedacht, ach ja, aber ich sehe, ich komme nicht vorwärts, ich komme nicht weiter und es tut mir leid. Ich bitte dich, Herr, dass du meinen Geschwistern, zu jeder Person hier, das ins Herz sprichst. Komm zu mir und ich vergebe dir. Komm zu mir und ich heile dich. Komm zu mir, ich stelle dich wieder her. Was war, habe ich gesehen, aber ich weiß auch, was ist und was werden wird. Danke, Jesus, dass du so ein liebevoller Gott bist, dass du so gnädig mit uns umgehst, dass da kein Vorwurf ist. Du bist für uns gestorben, du hast deine größte Liebe darin bewiesen, weil du wolltest nicht auf Konfrontation sein mit uns. Du wolltest uns versöhnen mit dir und mit dem Vater. Und da ist so viel Liebe drin und ich danke dir so herzlich dafür. Und Vater, ich bitte dich heute Morgen auch für diejenigen, die noch gar nie in ihrem Leben gesagt haben, ich möchte dich als meinen persönlichen Heiland annehmen. Ich bitte dich, dass sie heute Morgen zu diesem Entschluss kommen, sich dir anzuvertrauen und ihr Herz dir zu schenken. Und du wirst den wunderbaren Weg mit ihnen beginnen. Du wirst sie frei machen von jeglicher Schuld. Du wirst ihre Vergangenheit heilen, ihre Verletzungen heilen, wiederherstellen, Dinge in ihnen bewirken, die sie sich nicht vorstellen können. Ich danke dir, Jesus, dass bei dir so viel möglich ist. Und auch ich möchte dir heute Morgen sagen, du weißt alles, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Amen.